Die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit dem Psychologen Jan Isiapar und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit Auf die Ohren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Kunstcouch, der Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mit mir am Tisch sitzt Jan Isiapar, Psychologe, psychologischer Berater und Dozent in Frankfurt.
Und ich bin heute mit Jacqueline Scheiber, Autorin, Content Creatorin und studierte Sozialarbeiterin aus Wien.
Das Gegengift zur Einsamkeit ist nicht das wahllose Zusammensein mit irgendwelchen Leuten. Das Gegengift zur Einsamkeit ist Geborgenheit. Das sagt Benedikt Wells über Einsamkeit und da sind wir schon genau im Thema drin. Wir sprechen heute über den Unterschied von Einsamkeit und Alleinsein. Welche Auswirkungen hat Einsamkeit auf unsere psychische Gesundheit und welche Vorteile hat es vielleicht auch, allein zu sein? Aber fangen wir mal von vorne an. Einsamkeit und Alleinsein, das sind zwei verschiedene Sachen.
Wie du schon angemerkt hast, das sind tatsächlich zwei sehr verschiedene Phänomene. Ich glaube, wir gehen in das Thema erstmal mit der einfacheren Definition rein, und zwar das Alleinsein. Alleinsein an sich ist erstmal eine relativ neutrale Sache. Alleinsein wird in der Psychologie als eine Situation beschrieben, in der eine Person für eine gewisse Zeit allein ist, also erstmal sehr unspektakulär, relativ wertneutral und nicht wertend tatsächlich. Alleinsein ist weder positiv noch negativ erstmal an sich.
Es ist ein Zustand.
Es ist ein Zustand, in dem kein anderer Mensch da ist, außer man selbst, genau. Und ich glaube, das verwechseln tatsächlich ganz viele Leute mit Einsamkeit. Denn Einsamkeit ist ja eigentlich als ein Zustand definiert, der für das jeweilige Individuum eher negativ konnotiert ist. Einsamkeit als Zustand ist, wie bereits erwähnt, eher mit negativen Gefühlen konnotiert. Einsamkeit ist eine Erfahrung, bei der nicht mal unbedingt sein muss, dass wir alleine sind. Einsamkeit kann das Vorhandensein anderer Menschen einschließen, muss es aber nicht. Bei der Einsamkeit ist der große Unterschied zum Alleinsein der, dass wir oft soziale Kontakte haben können, aber diese sozialen Kontakte den eigenen Wünschen quantitativ und oder, also beides möglich, qualitativ nicht entsprechen. Also sprich, wir haben an dieser Stelle einen gewissen Anspruch an soziale Kontakte, aber dieser Anspruch wird nicht erfüllt.
Es ist sozusagen das Fehlen von Anschlussfähigkeit. Das hat Daniel Schreiber, der Autor, auch in seinem Buch Allein geschrieben, indem er beschreibt, dass Einsamkeit sozusagen die Abwesenheit von Anschluss ist. Also es gibt keinen oder zu wenig Zugang zu Menschen, die mich verstehen, die meine Interessen, meine Visionen, meine Leidenschaften, vielleicht auch meine Haltung teilen, meine Einstellung zum Leben. Und dadurch fühle ich mich einsam, weil ich mich nicht als Menschen, die wir soziale Wesen sind, nicht eingebettet fühle in ein System, in dem ich gesehen werde und mich auch zeigen kann.
Also ich finde diese Beschreibung tatsächlich auch sehr passend. Und in der Psychologie wird das oft definiert als eine Art Diskrepanz zwischen dem Ist-Zustand und dem Wunschzustand, welches wir haben. Das Interessante ist, der Ist-Zustand, in dem wir sind, der kann für eine andere Person absolut befriedigend sein. Vielleicht kennst du das ja auch und ich kenne es zumindest, wenn wir jünger sind, haben wir oft ganz andere Ansprüche an unsere sozialen Kontakte, als die wir jetzt auch haben. So, man kann, glaube ich, schon sagen, dass die sozialen Kontakte, die wir haben, mit dem Alter eher geringer werden, aber im Westfall werden sie qualitativ besser und zufriedenstellender auch für uns. Und dementsprechend ist Einsamkeit an sich, also zwei Personen können, wie gesagt, absolut selben identischen Freundeskreis haben. Zwei Personen können Geschwister sein und diese Geschwister können im selben Freundeskreis sein. Aber eine Person findet den Freundeskreis und die soziale Umgebung und das familiäre Umfeld und alles Mögliche, was damit zusammenhängt, super. Und die andere Person, die eigentlich genau im selben, also auch ein bisschen utopisch, aber die genau in denselben Kreis quasi eingebunden ist, ist mit diesem Kreis komplett unzufrieden, weil vielleicht diese Person sich von diesem sozialen Umfeld unverstanden fühlt, weil die Person vielleicht ganz andere Interessen hat, die nicht deckungsgleich sind mit den Interessen, die in diesem sozialen Umfeld gang und gäbe sind. Und dementsprechend ist Einsamkeit auch eine Art Perspektive, die wir selber auch an die Welt haben und an uns selbst und an unsere eigenen Ansprüche. Und ich denke, das macht das Ganze auch zu einem sehr interessanten Phänomen. Ich habe tatsächlich jetzt auch ein Zitat, und zwar von Franziska zu Ravendlow. Und diese schrieb 1897 in ihr Tagebuch: Warum macht mich eigentlich die Einsamkeit verzweifelt? Es gibt ja Menschen genug, die ich um mich haben könnte, wenn ich sie rufe, aber ich will sie alle nicht.
Ja, das sagt einfach viel darüber aus, wie wichtig auch die Komponente dieser Verbundenheit ist. Und ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich da, wo wir bei der Definition der beiden Dinge waren. Und nachdem wir hier nicht nur die psychologischen und sozialen Fakten mit einbeziehen, haben wir euch natürlich auch ein Bild mitgebracht, beziehungsweise die staatliche Kunsthalle Karlsruhe hat es aus Karlsruhe nach Berlin verfrachtet. Wir sitzen vor einem Gemälde von Caspar David Friedrich, Felsenriff am Meeresstrand, im 19. Jahrhundert, 1824 entstanden. Und diese Perspektive, von der du gesprochen hast, wenn ich das Bild ansehe, ich glaube, ich würde sagen, das ist die Einsamkeit. Ein düsterer, in einem bläulichen Schimmer gehüllter Ausblick auf einen steinigen, felsigen Strand. Es wirkt irgendwie neblig. Es ist menschenleer verlassen und ich als Betrachterin stehe da und schaue in die Leere.
Eine einsame Bucht, schroffe, mächtige Felsen und unendliche Weite im nächtlichen Mondschein. Dass beim Betrachten dieses Gemäldes ein Gefühl von Einsamkeit aufkommt, ist nicht verwunderlich. Das Felsenriff am Meeresstrand von Caspar David Friedrich aus dem Jahr 1824 gehört zu seinen bekanntesten Werken und zeigt ein typisches Motiv des Künstlers. Mondscheinlandschaften und Seebilder finden sich in den meisten seiner Schaffensphasen. Caspar David Friedrich lässt sich der Epoche der Romantik zuordnen. Er zählt sogar zu den bedeutendsten Vertretern der deutschen Romantik. Zu dieser Zeit nutzten KünstlerInnen ihre Kunst als Projektionsfeld für ihre eigenen Emotionen, Träume und Ängste. Man kann also durchaus sagen, dass viele Kunstwerke der Romantik einen hohen Symbolgehalt haben und das Innenleben ihrer KünstlerInnen widerspiegeln. Die Bilder von Caspar David Friedrich können zudem religiös gedeutet werden und sollen den BetrachterInnen eine tiefe Ehrfurcht vor der Schöpfung lehren. Der Künstler Caspar David Friedrich wird als eigenbrötlerisch beschrieben, als melancholischer Einzelgänger. Er genoss das Alleinsein und suchte häufig die Einsamkeit in der Natur, wo er hin und wieder sogar gleich mehrere Tage verbrachte. Dort suchte er sich Inspiration für seine Kunst, aber auch beim Malen selbst benötigte er absolute Ruhe. Doch nicht nur seine Streifzüge durch die Natur inspirierten ihn. Caspar David Friedrich verarbeitete auch persönliche Erfahrungen in seiner Kunst. Politische Enttäuschung, Depressionen und mehrere Todesfälle im nahen Umfeld beschäftigten ihn Zeit seines Lebens. Daher sind auch Tod, Einsamkeit und Hoffnung auf Erlösung wiederkehrende Themen seiner Kunst.
Das Gefühl des Alleinseins wird für mich als Betrachter auf jeden Fall transportiert.
Alleinsein oder Einsamkeit?
Für mich tatsächlich eher das Alleinsein. Wie ist das für dich?
Für mich ist es die Einsamkeit.
Für dich ist es eher die Einsamkeit. Es ist spannend, dass das für dich eher die Einsamkeit ist, denn auf mich wirkt dieses Bild nicht frei von Hoffnung. Also es ist keine Angstkomponente und es ist keine bedrückende Komponente dabei. Für mich persönlich zumindest nicht. Wie siehst du das?
Ja, anders. Aber ich finde das spannend, dass wir beide vor demselben Bild sitzen und etwas anderes darin wiederfinden. Und vielleicht ist das auch schon ein wichtiges Anzeichen dafür, wie unterschiedlich unsere Bedürfnisse im Ausmaß vom Alleinsein sind. Es gibt ja die beiden Begriffe FOMO und JOMO oder eigentlich JOMO, wenn man korrekt ist. Ich werde es gleich ausdeutschen. Also Fear of Missing Out, die Angst davor, Dinge zu verpassen, und Joy of Missing Out, also die Zufriedenheit oder das Glück, Dinge zu verpassen. Und man kennt es vielleicht, man hat eine stressige Arbeitswoche gehabt und man kommt Freitagabend nach Hause, man ist total geplättet und die sozialen Batterien, die Energie ist low im Keller, aber es findet diese tolle Feier statt, über die alle sprechen. Und man möchte eigentlich dabei sein, aber man schafft's vielleicht nicht. Und trotzdem liegt man dann womöglich im Bett und denkt sich so, verdammt, was erleben die jetzt für einen Spaß? Man sieht vielleicht auch Fotos auf Social Media, verfolgt das so aus der Ferne mit und man fantasiert sich zusammen, was für ein unvergesslicher Abend das ist, den man gerade verpasst. Eine Person, die JOMO hat, also die Joy of Missing Out, die wirft sich nach der Arbeit in den kuscheligsten Pyjama, macht sich Popcorn, schaltet sich die Lieblingsserie ein, legt das Handy zur Seite oder nimmt ein gutes Buch in die Hand und denkt sich so, grandios, ein ganzer Abend nur für mich. Schön, wenn die anderen gerade feiern. Ich habe gar keine Lust, in einer Menschenmenge verschwitzt zu stehen. Ich habe gar keine Lust, Smalltalk zu führen. Ich bin so froh, dass ich einfach runterkommen kann und meine Batterien aufladen kann. Und beide Dinge sind berechtigt und beide Dinge können sich auch abwechseln. Also ich bin auch nicht immer eine Person, die das zelebrieren kann, wenn ich Sachen verpasse. Und ich bin auch nicht eine Person, die jedes Mal nervös ist, wenn irgendwo etwas stattfindet ohne mich. Wobei, tendenziell bin ich schon gern, würde man auf Österreichisch sagen, mit einem Arsch auf 14 Kirtagen.
Ich denke, das sind auch oft Phänomene, die sich, wie du schon gesagt hast, oft auch abwechseln können. Und ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass Personen in jüngeren Jahren sehr viel FOMO auch eher haben, so dass man da so, wenn man etwas jünger ist, vielleicht gerade in seinen 20ern oder gar jünger, dass man da wirklich dieses FOMO hat und dass das dann oft auch so Events beinhaltet, die zum Beispiel so, da musst du jetzt mal gewesen sein. Wir reden jetzt nicht nur von so privaten Events, sondern auch zum Beispiel die Fußball-Weltmeisterschaft. Da musst du jetzt unbedingt in der Fanmeile sein, so, ne? Also das, in jüngeren Jahren war das zum Beispiel so, während der WM 2006 oder so, ne? War das für mich zum Beispiel auch so ein bisschen so, ja, da muss man schon mal so ein bisschen dabei sein. Und für mich war das früher auch eher so, dass das eher so eine FOMO-Sache war. Mittlerweile tendiere ich auch eher zum Team JOMO ganz oft. Ich bin sehr froh, wenn ich auch mal so ein bisschen nach einem anstrengenden Tag, aber auch wenn es kein anstrengender Tag war, einfach meine Ruhe habe. Und das heißt nicht, dass ich auf der Couch oder so sitze, ne, sondern ich glaube, ich bin aber auch eher so ein Typ, der das Alleinsein auch sehr genießt. Wie ist das für dich?
Für mich ist das ganz unterschiedlich. Tendenziell bin ich ein Mensch, die aus zwischenmenschlichen Begegnungen Energie zieht. Also mir nimmt das nicht viel und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied. Es gibt ja Menschen, die fühlen sich leerer oder müder, wenn sie viele soziale Interaktionen hatten. Und es gibt Menschen, die beflügelt das und das gibt ihnen Energie. Und ich bin eher Letzteres. Also ich bin gern unter Leuten. Ich kann auch mehrere Abende in Folge mich in den unterschiedlichen Kontexten bewegen. Mein Beruf verlangt das auch ein wenig von mir. Ich passe mich schnell in soziale Situationen an. Ich bin viel mit fremden Menschen konfrontiert im Veranstaltungskontext, bei Lesungen. Das heißt, ich brauche einfach auch für das, was ich tue, die Fähigkeit, dass ich weniger Ruhephasen jetzt im Alleinsein habe. Aber es gibt sie und ich nehme sie mir. Und das sind dann zum Beispiel auch Zeiten, wo ich mit meinem Hund lang spazieren gehe oder Sonntage, also Sonntage sind für mich Tage, an denen ich manchmal ganz froh bin, wenn ich in meinem eigenen Tempo vor mich hin lebe und gar nicht viel Kontakt nach außen habe und in mich gekehrt bin, weil mir das auch Zeit gibt, zu reflektieren und so zu überlegen, was ist passiert, wo stehe ich gerade, diese Eindrücke zu verarbeiten. Und ich glaube, ich gehe da jetzt schon ein bisschen in das rein, was du uns näher ausführen wirst, nämlich was für Vorteile bringt es eigentlich, allein zu sein?
Du hast es ja auch schon gerade angeschnitten, es hat durchaus Vorteile, das Alleinsein bewusst für sich so in Anspruch zu nehmen. Und ich denke, die Betonung liegt da auch so ein bisschen auf das Bewusst. Die Psychologin Jane Löwinger hat die Fähigkeit, Alleinsein genießen zu können, mit höheren Stadien der Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung gebracht. Und sie hat postuliert, dass eine reife Persönlichkeit die Welt in ihrer Komplexität akzeptiert, ohne sie zu vereinfachen, und flexible und kreative Strategien nutzt, um mit der eigenen äußeren und inneren Welt umgehen zu können. Also sprich, anstatt Einsamkeit oder das Alleinsein zu vermeiden, anstatt das Alleinsein von sich wegzuschieben, war sie der Ansicht, dass man das Alleinsein für sich annehmen sollte und für weitere kreative Prozesse nutzen sollte, das dazu nutzen sollte, dass man vielleicht auch eine andere Perspektive auf die Welt gewinnt und ja, vielleicht auch einfach so als Leisure, ne, so ein bisschen Zeit für sich. Und ich denke, das ist tatsächlich ein relativ gesunder Ansatz, Alleinsein für sich als Ressource in Anspruch zu nehmen.
Das ist ja auch etwas, das jetzt gar nicht so natürlich zu uns kommt. Also ich kenne das total von mir, obwohl ich oute mich jetzt als Einzelkind und obwohl ich...
Ich auch.
Obwohl ich als Einzelkind aufgewachsen bin, war ich immer sehr eingebunden. Und dann bin ich mit Anfang 20 das erste Mal alleine verreist. Und das war ganz komisch für mich, nicht alle Eindrücke sofort mit jemandem zu teilen. Man kennt's, oder? Man ist im Urlaub, man sieht irgendwas, man isst irgendwas, man möchte den Tag planen und man ist es gewohnt, ständig im Austausch zu sein. Und das war die ersten Tage so schwierig für mich, dass ich auch ständig irgendwelchen Freundinnen Fotos geschickt habe und telefoniert habe und geschrieben habe. Und nach ein paar Tagen ist so eine Ruhe in mir eingekehrt und diese Ruhe hat dazu geführt, dass ich plötzlich diese Freiheit angefangen habe zu genießen. Ah, ich muss mich nicht auf jemand zweiten oder mehrere Personen abstimmen, sondern wenn mir jetzt einfällt, ich möchte jetzt in der Sekunde diese Sehenswürdigkeit anschauen, dieses Restaurant ausprobieren, dann gibt's da nicht eine zweite Person, die sagt, ich habe jetzt noch nicht so Hunger oder wollen wir das vielleicht an dem Tag machen? Und diese Selbstbestimmtheit mit der positiven Erfahrung, dass das auch schön sein kann, wenn man Erlebnisse des eigenen Erlebens willen macht und nicht nur, um sie zu teilen, zu besprechen, zu vervielfachen, sondern weil sie einen Wert für mein Erleben und meine Erinnerung haben. Das hat mich geprägt und ermutigt auch, mehr Dinge alleine zu machen.
Und da kann man an dieser Stelle sagen, dass es Caspar David Friedrich ja gar nicht mal so viel anders ging. Caspar David Friedrichs Bilder sind ja mitunter auch oft dafür bekannt, dass sie aus der Perspektive eines Wanderers, der alleine durch die Gegend streift, auch aufgenommen bzw. gemalt werden bzw. erlebt werden, weil es wird ja aus der Perspektive einer Person oft erlebt. Und da muss man ja an der Stelle sagen, dass es gar nicht so weit weg entfernt ist von der Wahrnehmung von Caspar David Friedrich selbst. Denn viele seiner Bilder sind ja tatsächlich aus der Perspektive eines einsamen Wanderers oder zumindest doch aus eines Wanderers und zeichnen ja oft auch Szenen ab, die für ihn auch sehr tiefergehende Ereignisse auch dargestellt haben. Und in dem Sinne muss man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass das Alleinsein, vor allem das Alleinsein auch in der Natur, und man muss ja auch sagen, damals konnte man auch nicht alles so teilen, ne, wie wir es heute machen. Ich meine, heutzutage haben wir ja natürlich Instagram, heutzutage können wir telefonieren, können wir alles Mögliche machen. Das war ja damals so auch nicht in der Form möglich. So, dass vieles ja wirklich aus dieser Perspektive der Person, die das erlebt, einfach wahrgenommen wird und die das Erlebte auf sich wirken lässt.
Weil man kann sich die Frage stellen, ist eine Erinnerung oder ein Erlebnis in erster Form weniger wert, wenn ich's alleine erlebt habe und nicht mit anderen gemeinsam. Und die Antwort liegt auf dem Tisch. Also es gibt nicht, das eine ist mehr und weniger wert, sondern wie kann ich das für mich selber auf dieselbe Stufe heben und eben daraus auch etwas Lustvolles machen. Und ich möchte auch Menschen dazu ermutigen, dass sie sich trauen, Situationen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht fürs alleine Erleben vorgesehen sind, wie essen gehen, ins Kino gehen, einen Erlebnistag mit sich selbst planen. Das sind alles Dinge, die total schön sein können, wenn man sie alleine macht. Und es hilft uns, uns selber mehr zu mögen, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, dass das uns dabei hilft, uns selber mehr zu mögen und vor allem auch eine gewisse Art und Weise Wertschätzung uns selber auch zu zeigen. Denn natürlich ist es auch eine schöne Sache, seien wir mal ehrlich, natürlich ist es ja auch schön, Erinnerungen mit anderen zu teilen, aber es ist ja auch schön, etwas alleine zu machen. Ich persönlich finde es schön, etwas alleine zu machen, was sich viele halt auch nicht trauen, alleine zu machen.
Zum Beispiel?
Oh, da gibt es eigentlich verschiedene Sachen, die man anführen könnte. Eine Wanderung in den Wäldern. Also wir reden jetzt von einem richtigen Wald.
Davon erzählt ja Daniel Schreiber in dem Buch auch, dass er so viel alleine wandern gegangen ist. Ich finde das ein bisschen gefährlich, ehrlich gesagt.
Ich muss halt sagen, ein Naturerlebnis alleine, wenn man wirklich so in der freien Natur ist, das hat auch wirklich was Schönes. Und das hat auch so ein bisschen was Erdendes, finde ich persönlich. Und natürlich ist es auch schön, in Begleitung zu wandern oder so. Aber wenn man alleine zum Beispiel wandern ist, dann ist man ja wirklich nur mit der Natur selbst und da gibt's keine Person, mit der man gerade schnacken kann oder so. Man ist ja wirklich schon gerade dazu gezwungen, die Natur zu erleben. Okay, außer man holt jetzt sein Handy raus und schaut jetzt irgendwie auf Instagram oder Social Media und Co. Aber eigentlich ist man ja wirklich fast dazu gezwungen, die Natur so zu erleben, wie sie ist und die Welt. Finde ich spannend, finde ich interessant.
Ja, voll wichtig. Nicht immer mit anderen zu sprechen kann also auch dazu führen, dass wir mehr im Einklang und im Austausch mit uns selbst sind. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass wir Anschluss verlieren. Und wenn wir ein Übermaß an Entfremdung und Entfernung aus unserem sozialen Umfeld zulassen, weil oft ist das ja auch keine bewusste Entscheidung, sondern es ist manchmal auch das Fehlen von einer Entscheidung, weil das kann unterschiedliche Gründe haben, dass unser soziales Umfeld kleiner wird oder verschwindet. Bei manchen Menschen ist das auch altersbedingt, weil die Personen in ihrem Umfeld versterben oder erkranken. Es kann mit einem Umzug in eine neue Stadt einhergehen. Das sind alles Faktoren, auf die du noch eingehen wirst, Jan. Aber es führt natürlich in letzter Konsequenz dazu, dass wir Anschluss verlieren. Und dafür gibt es einen Begriff in der Psychologie.
Und auf diesen Begriff gehe ich auch sehr gerne ein. Nur um unseren Einsamkeitsbegriff vom Anfang nochmal kurz aufzufrischen. Unter Einsamkeit verstehen wir, dass unser soziales Umfeld unseren Ansprüchen qualitativ und oder quantitativ, also qualitativ im Sinne von die Qualität, die Güte der Freundschaften bzw. der Beziehungen selbst und quantitativ, also die Anzahl an Menschen, dass diese unserem Bedürfnis nicht entsprechen. Dies ist eigentlich eine relativ geläufige Einsamkeitsdefinition in der Psychologie selbst und diese Definition wurde tatsächlich auch noch um einige weitere Komponenten erweitert. 1975 von Weiss, falls das jemand nochmal nachschauen möchte. Und das sind zum einen die soziale Einsamkeit und die emotionale Einsamkeit. Kommen wir, wie von Jacqueline gerade auch schon eingeleitet, zur sozialen Einsamkeit. Die soziale Einsamkeit beschreibt, dass unser soziales Umfeld in seiner Breite, also sprich die Größe des Freundeskreises oder des sozialen Netzwerks, der wir angehören, unseren Ansprüchen nicht genügt. Quasi, es sind einfach nicht die Strukturen da, die wir uns wünschen, und zwar mitunter auch quantitativ. Des Weiteren gibt es auch die sogenannte emotionale Einsamkeit. Und die emotionale Einsamkeit beschreibt die negativ empfundene Abwesenheit von nahen Bezugspersonen und oder intimer emotionaler Bindungen. Sprich, es gibt zwar genug Menschen vielleicht in unserem Umfeld, aber die Beziehungen, die wir mit diesen Menschen haben, sind eher vielleicht oberflächlicher Natur oder sind einfach nicht zufriedenstellend hinsichtlich diverser Bedürfnisse, aber auch Ansprüche, die wir auf dieses soziale Umfeld haben.
Danke, dass du uns da so einen guten Überblick gegeben hast. Ich finde, das streicht auch nochmal heraus, wo Gefahren lauern können, auch dass man in diese soziale Einsamkeit geraten kann. Ich verfolge da ja eine strategische Gegenbewegung. Ich versuche, meine Freundinnenschaften so anzulegen, wie andere Menschen ihre romantischen Beziehungen leben. Das bedeutet, dass ich mit meinen FreundInnen auf Dates gehe, dass wir Urlaube gemeinsam planen, dass wir tatsächlich auch Zukunft und Lebensentwürfe gemeinsam kreieren, dass wir Ressourcen untereinander verteilen und damit uns darin absichern, dass wir nicht einsam werden, weil ich weiß, dass ich in meine zwischenmenschlichen Beziehungen emotional investiere, Zeitressourcen investiere, dass ich aufmerksam bleibe und das völlig unabhängig davon, ob ich oder einer meiner FreundInnen in einer Paarbeziehung ist. Die Freundinnenschaft hat denselben Stellenwert in unserem Leben. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Prävention dafür, was vor allem auch in älteren Generationen häufig passiert ist, nämlich dass Menschen über einen langen Zeitraum in einer Ehe oder in einer Partnerschaft verhaftet geblieben sind und dieses Konzept von der Kleinfamilie zelebriert wurde. Freundinnenschaften sind zweitrangig gewesen und irgendwann am Ende des Lebens verstirbt der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin. Man hat vielleicht keine gemeinsamen Kinder oder keine gute Beziehung zu den Kindern und plötzlich bleibt man als ältere Person übrig.
Und seitdem du deine persönlichen Beziehungen in deinem sozialen Umfeld aktiv gestaltest, würdest du sagen, dass sich diese auch verbessert haben?
Ganz bestimmt. Also ich habe auch den Eindruck, dass wir andere Gespräche miteinander führen, dass wir Beziehungsarbeit leisten. Es ging sogar so weit, dass es schon mal die Idee gab, einfach auch mal in einem Paartherapie-Setting mit einer meiner engsten Freundinnen ein, zwei Sitzungen zu machen, um einfach unsere Bindung zu festigen oder um unausgesprochene Konflikte aufzuarbeiten, wie sie in jeder zwischenmenschlichen Beziehung lauern können. Und für mich führt es vor allem dazu, dass ich mir so sicher bin in dem Netz, in dem ich mich bewege. Also ich weiß zu 100%, wenn ich falle, dann ist da etwas. Und ich weiß zu 100%, wenn ich mich entferne und wieder zurückkomme, dann ist da noch jemand. Es ist eine so starke Bindung da, weil die auf Authentizität, auf gegenseitiger Empathie, auf Ehrlichkeit, aber auch auf eine gewisse Form von Sanftheit. Also meine Freundinnenschaften sind nicht alle total streng mit mir. Die weisen mich schon auch auf Dinge hin, die nicht passen oder wo es irgendwelche Abbiegungen gibt. Aber insgesamt würde ich sagen, ich habe mich nie in meinem Leben so gesehen, wahrgenommen, gefühlt als die Person, die ich bin. Und das gibt mir Sicherheit, mich auch zurückziehen zu dürfen.
Vor allem dieses Sicherheitsgefühl, welches du beschrieben hast, ich glaube, das ist heutzutage sehr, sehr selten geworden. Hast du auch so ein bisschen den Eindruck, dass Freundschaften eher so ein bisschen oberflächlicher im Allgemeinen, jetzt natürlich nicht bei dir, so, sondern allgemein so ein bisschen oberflächlicher, schnelllebiger geworden sind in der heutigen Zeit?
Ich weiß nicht, ob ich das so pauschal beantworten kann. Ich habe den Eindruck, wir sprechen mehr über Beziehungen und wir sprechen auch mehr über alternative Formen von Beziehungen. Also jetzt auch im romantischen Bereichen gibt es ja mittlerweile eine höhere Akzeptanz dafür, unterschiedliche Formen von Beziehungen für sich selbst zu finden. Wahrscheinlich braucht's einfach ein Bewusstsein dafür, wo eine nährende Beziehung beginnt und dass die nicht automatisch zum Beispiel immer die Familie ist. Und dieser Rückschluss lässt sich auch bei dem nächsten Bild, das wir heute von Max Beckmann mitgebracht haben, ziehen. Auf dem Bild sieht man eine familiäre Szene, nämlich seine eigene. Seine Frau ist abgebildet mit der Schwiegermutter, sein Kind, und die stehen alle nah beieinander. Es gibt Interaktion, Berührung, die blicken aufeinander, und ganz im Hintergrund, abseits, hat sich Max Beckmann selbst dargestellt mit geschlossenen Augen, und es wirkt auf mich so, als wäre er überhaupt nicht beteiligt an dieser familiären Interaktion, als würde er durch die geschlossenen Augen sogar noch eine Extraschranke zwischen sich und seine Familie ziehen.
Gut beobachtet. Max Beckmann schildert mit seinem Familienbildnis aus dem Jahr 1918 die Trennung von seiner Familie. Das Bild zeigt seine Frau, Minna Beckmann-Tube, seinen Sohn Peter und seine Schwiegermutter. Wie Jacqueline schon treffend beschrieben hat, ist Max Beckmann selbst im Hintergrund mit geschlossenen Augen zu sehen, wie er sich aus dem Fenster lehnt und von seiner Familie abwendet. Ein schönes Sinnbild dafür, dass man auch unter Menschen einsam sein kann. Man könnte schon fast sagen, dass die beiden Frauen und der Sohn durch ihre Nähe zueinander den Künstler selbst nicht nur räumlich ausschließen. Max Beckmann war nicht unbedingt ein Familienmensch, denn die Kunst hatte für ihn stets einen höheren Stellenwert. Dies wird auch in dem Bild deutlich, das eindringlich ein Familienverständnis verdeutlicht, bei dem die Rolle des Künstlers wichtiger ist als die Rolle des Vaters. Das Familienbildnis ist eine von 19 Radierungen, die zu Beckmanns druckgrafischer Reihe Gesichter gehört. Darin hält er das menschliche Treiben, das Welttheater, mit verschiedenen Motiven fest und reflektiert die tiefgreifenden Auswirkungen des Ersten Weltkriegs. Er selbst durchlebte im Krieg traumatische Erlebnisse, die ihn wohl noch weiter von seiner Familie entfernten.
Wie ist denn eigentlich deine Vermutung? Denkst du, emotionale Bindungen können soziale Bindungen ersetzen oder gar kompensieren?
Ich vermute, dass es schwierig ist. Also je nachdem, wer erreichbar ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eine Herausforderung ist.
Herausforderung ist, glaube ich, schön definiert. Tatsächlich zeigt sich in einigen Studien, dass die soziale Komponente die emotionale Komponente nicht kompensieren kann und auch umgekehrt. Also beispielsweise eine erfüllte Ehe kann das Fehlen von sozialer Einbindung nicht ausgleichen und ein großer Freundeskreis auch nicht das Fehlen von, naja, sagen wir mal, sehr nahestehenden Bezugspersonen.
Und bei Max Beckmann weiß man auch, dass er durch die Einschnitte, die der Erste Weltkrieg hinterlassen hat, auch diese emotionale Distanz in seinen Bildern und Werken verarbeitet hat und sehr stark mit dieser Vaterrolle gehadert hat. Wir sprechen auch viel zu wenig darüber, dass Blut nicht immer dicker als Wasser ist. Wie siehst du das?
Ich sehe das definitiv so wie du.
Es gibt ja auch den Begriff von Chosen Family. Ich finde, das ist ja vor allem so im queeren Spektrum ein weit verbreiteter Begriff. Das heißt, Menschen, die der LGBTQI+ Community angehören und oftmals oder manchmal in ihren Familien Ablehnung ihrer Lebensart oder auch ihrer Entscheidung, wie sie ihr Leben bestreiten möchten und ihre Identität ausleben möchten, erfahren, finden innerhalb der queeren Community gleichgesinnte Menschen mit ähnlichen Werten und Haltungen und stecken einen eigenen Familienkreis fest.
Ich sehe das ähnlich wie du, dass Blut nicht dicker sein muss als Wasser. Und wie wir auch schon bereits besprochen haben, ist ja ein großer Teil davon, dass man keine Einsamkeit empfindet, dass man ja sich irgendwie auch verstanden fühlt von anderen. Und Der Schwenk jetzt zu Max Beckmann ist halt der, dass wenn er dann durch seine Erfahrung im Ersten Weltkrieg halt sich unverstanden gefühlt hat von seinem Umfeld, und so ging es wahrscheinlich sehr vielen Personen, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückkamen und diverse Erfahrungen an der Front und ähnlichen Begebenheiten gemacht haben und dann vielleicht sogar so eine Art von posttraumatischer Belastungsstörung mitgenommen haben, dass es einfach sehr wenig Menschen gab, die das damals nachvollziehen und verstehen konnten. Und dieses sich nicht verstehen fühlen kann, auch wenn eigentlich Menschen um einen sind, die sich versuchen, um einen zu kümmern, schon dafür sorgen, dass man auch vereinsamt.
Absolut. Und das Gegenteil davon, dass man sich distanziert und nicht verstanden ist, ist ja eine Form von Abhängigkeit. Vielleicht auch aus der Angst heraus, einsam zu werden, klammert man sich an Beziehungen, die mehrheitlich nicht ganz wohltuend sind, vielleicht sogar schädlich, heute sagen wir ganz oft toxisch oder auch gewalttätig sein können. Aber wir befinden uns in einer Abhängigkeit, weil das immer noch besser zu sein scheint, als alleine zu bleiben.
Aber manchmal ist es halt, wie wir schon besprochen haben, doch viel, viel besser, um alleine halt auch zu sein. Ich denke, die Fragestellung sollte hierbei in allen zwischenmenschlichen Beziehungen und vielleicht sogar auch im beruflichen Kontext lauten einfach, welche Bedürfnisse befriedigt diese Beziehung zu diesem Menschen oder zu diesem Menschenkreis, den ich da auch habe, und welche Grenzen überschreitet das vielleicht?
Und in einer früheren Folge haben wir schon mal über Liebe gesprochen, und da möchte ich auch nochmal daran erinnern, dass wir nicht den Anspruch haben dürfen, dass jeder Mensch jedes unserer Bedürfnisse erfüllen kann, weder in Freundschaften noch in Partnerschaften noch in der Familie. Ich finde, eine ganz gute Maßnahme ist auch, sich mit mehreren Generationen auszutauschen. Ich habe das in diesem Podcast schon öfter erwähnt, weil es einfach eine sehr sättigende und lustige Freundschaft ist. Ich habe eine 84-jährige Freundin, mit der ich mich wahnsinnig gut verstehe, und die bereichert mein Leben unfassbar mit ihren Erfahrungen, und gleichzeitig weiß ich, dass ich ihr Leben bereichere mit einer Leichtigkeit und mit einer Gelassenheit, die sie in ihrer Altersgruppe manchmal vermisst.
Das klingt eigentlich nach einer sehr schönen Beziehung, die ihr beiden da habt. Und ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, die ganz vielen Menschen heutzutage wahrscheinlich fehlt. So eine Art von Diversifikation in ihrem Freundeskreis. Viele Menschen sind einfach sich sehr ähnlich, und sich ähnlich sein ist ja auch gut. Wir wollen ja auch Zeit mit Menschen verbringen, die einem auch sehr ähnlich sind, aber gleichzeitig fehlen uns, glaube ich, auch Menschen, die halt nicht so sind wie wir. Und früher war das halt so, dass man vielleicht in einem Drei-Generationen-Haus gewohnt hat, und da ist man halt mit älteren Menschen, mit jüngeren Menschen, mit Menschen, die so alt sind wie man selbst, aufgewachsen. Und ich denke, das war sicherlich auch eine sehr schöne Sache. Und umso schöner ist es aber, glaube ich, wenn man sich das auch heute einfach freiwillig auch nochmal vor Augen führt und auch solche Beziehungen pflegt. Und ich sehe das tatsächlich auch ähnlich wie du. Ich finde, das ist sogar echt ein bisschen übergriffig, zu sagen, dieser Mensch muss jetzt alle meine Bedürfnisse erfüllen. So, das ist auch sehr utopisch, und ganz viele zwischenmenschliche Beziehungen, seien das jetzt romantische Beziehungen oder seien das jetzt Freundschaften, sind ja auch an solchen utopischen Forderungen ja auch zerbrochen. Und vielleicht ist das ja so die Kunst hierbei. Vielleicht müssen wir die Beziehungen, die wir haben, wenn sie uns denn gut tun, wenn das denn Beziehungen sind, die diverse Aspekte unseres Seins auch irgendwie befriedigen, vielleicht müssen wir die einfach akzeptieren, so wie sie sind. Vielleicht müssen wir denen wirklich mit Akzeptanz begegnen. Und kleiner Schwenk, Akzeptanz ist ja zum Beispiel ein sehr wichtiger Anteil der Achtsamkeitsphilosophie an sich. Und Dingen mit Akzeptanz zu begegnen, bringt den Dingen auch so eine gewisse Freiheit, so dass wir sie dann auch wirklich so von unseren Idealvorstellungen auch lösen und sie einfach annehmen können, so wie sie sind, und dadurch halt auch Gutes in unserem Leben einfach empfangen können. Und ich denke, das ist tatsächlich die Kunst, dass man sich von seiner idealisierten Vorstellung ein bisschen abwendet oder ein Stück davon zurückgeht und die Dinge einfach auch annimmt, wie sie sind, solange sie denn gut sind, solange es gute Faktoren in unserem Leben sind.
Unter Menschen menschelt's halt. Und die nerven einen manchmal und die bringen einen manchmal zur Weißglut. Aber am Ende des Tages tut's uns gut. Und ich glaube, es fördert auch unsere Konfliktfähigkeit, wenn wir, wie du schon gesagt hast, auch unser Umfeld diversifizieren, wenn wir uns nicht nur in sogenannten Echokammern bewegen und wenn wir uns darauf einlassen, was andere Menschen zu sagen haben. Was nicht bedeutet, dass wir uns alles gefallen lassen müssen und was nicht bedeutet, dass wir grenzüberschreitendes oder schädliches Verhalten billigen. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du nennst, weil das zieht sich durch alle Themen, mit denen wir in unserem Leben konfrontiert sind. Dieser Idealisierungs- und Optimierungsgedanke. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, alles immer am besten, am tollsten, am vollkommensten zu machen. Ich wünschte, man könnte einmal so eine allgemeine Message an 8 Milliarden Menschen, Weltbevölkerung ausschicken. So, natürlich sind wir Menschen und wir scheitern und wir sind unzulänglich und wir sind nicht immer toll. Aber wir haben die Möglichkeit, dem mit Akzeptanz, Gelassenheit und Liebe zu begegnen. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Perfektion und Idealismus.
Perfektionismus an sich ist der Feind von so vielem. Perfektionismus ist der Feind von Dingen, die nicht zu Ende gemacht werden. Und Perfektionismus ist quasi so, ja, auch Grabstein vieler Freundschaften und vieler zwischenmenschlicher Beziehungen. Und ich denke auch nicht, dass es unbedingt etwas Negatives ist, Sachen verbessern zu wollen. Ich denke nur, dass man auch einen realistischen Anspruch dabei an den Tag legen sollte. Nämlich nur, weil etwas jetzt nicht perfekt ist, heißt es ja nicht, dass es nicht gut ist. Und es gibt eigentlich in zwischenmenschlichen Beziehungen keine Perfektion. Und das ist aber auch okay so. Das ist auch absolut okay so. Und ich glaube, man muss einfach lernen, das anzunehmen. Aber man sollte natürlich auch darauf schon erpicht sein, seine zwischenmenschlichen Beziehungen auch zu verbessern. So wie du es jetzt zum Beispiel auch beschrieben hast, wie du mit deinen Freundinnen umgehst und wie ihr das handhabt. Also für mich klang das eigentlich sehr gut. Und so, das klang auch sehr gesund, wie du das beschrieben hast. Und ich denke, das ist wahrscheinlich so der Schlüssel hierzu, dass wir zwar Sachen vielleicht verbessern wollen, aber auch nicht kaputt bessern. Ich glaube, das ist so vielleicht der Ansatz.
Jetzt wissen wir ja, dass Einsamkeit nicht nur ein unangenehmes Gefühl ist, sondern dass das tatsächlich schon auch gesundheitliche Folgen haben kann. Can, du hast uns da ein paar Fakten aus der Psychologie mitgebracht.
Ich habe tatsächlich ein paar Hard Facts zu den gesundheitlichen Folgen von Einsamkeit dabei. Zunächst muss man sagen, die Personengruppen, die am meisten von Einsamkeit betroffen sind, sind laut Studienlage Erwachsene unter 30 Jahren und Personen über 80 Jahren. Zum Beispiel gaben bei einer Studie aus 2018 32,4% der befragten Studierenden ein moderates und 3,2% ein hohes Einsamkeitserleben an. Also sprich 3,2% waren wirklich sehr hoch in ihrem Einsamkeitserleben und 32,4% moderat, was auch nicht wenig ist. Emotionale Einsamkeit war in anderen Studien mit dem Familienstand sowie Ängsten und Depressionen verbunden. Also sprich Personen, die ledig waren, waren auch eher einsam und einsame Personen haben auch eher Angst- und Depressionssymptome in der jeweiligen Erhebung auch gezeigt. Es gibt auch signifikante Zusammenhänge zwischen Einsamkeitserleben, vor allem der sozialen Einsamkeit, mit dem Migrationshintergrund, mit dem Studiengang der jeweiligen Person, mit der sportlichen Aktivität der jeweiligen Person und wie auch schon erwähnt, auch in dieser Studie ging es um Angst- und Depressionsgefühle. Ferner gelten Lebensabschnitte, die einen Übergang darstellen, als Zeitpunkte, in denen die Einsamkeit relativ hoch ist. Also sprich der Übergang von Schule zu Hochschule und die damit einhergehende Veränderung von sozialen Netzwerken können durchaus zum Beispiel auch die Einsamkeit bei Studierenden fördern.
Das heißt, das sind so Risikozeiten, wo man besonders darauf achten sollte, dass man ein paar Kontakte um sich herum hält oder auch aktiv sucht oder auch Eigeninitiativ ist, weil Einsamkeit kann krank machen.
Absolut, ja. Und ich glaube, dieses proaktive Element ist auch sehr wichtig, dass man dann zum Beispiel, wenn man jetzt an einem neuen Studienort ist, dass man sich dann wirklich neue soziale Kontakte knüpft.
An der Tanzschule einschreibt, in die Kneipe um die Ecke geht.
Sehr wichtig, vor allem das mit der Tanzschule und Kneipe. Ja, also wie du auch schon angesprochen hast, diverse gesundheitliche Probleme sind zumindest bei Personen, die auch ein hohes Einsamkeitserleben haben, auch relativ hoch. In einer Studie von 2015 hat sich zum Beispiel gezeigt, dass kognitive Prozesse und Gedächtnisleistungen sowie der Notendurchschnitt negativ mit der Einsamkeit zusammenhängen. Also sprich, Personen, die ein hohes Einsamkeitserleben haben, haben Probleme mit der Gedächtnisleistung, haben einen niedrigen Notenschnitt und etc.
Das heißt, das Klischee vom einsamen Supergenie ist eher die Ausnahme.
Ich glaube auch, dass das eher so ein fiktives Bild ist und vielleicht gibt es da irgendwelche Outlier-Effekte, wer weiß, aber die Daten zeigen nun mal etwas völlig anderes. Ferner gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Rumination. Unter Rumination verstehen wir, ich sehe schon, du willst fragen, was Rumination ist. Rumination ist das sogenannte Gedankenkreisen. Also wir haben verschiedenste Gedanken, die uns ständig im Kopf kreisen und die machen uns eigentlich ganz kirre. Und das sind meistens ja auch keine schönen Gedanken. Genau, also Einsamkeit steht in einem positiven Zusammenhang mit diesem Gedankenkreisen. Und Einsamkeit steht zum Beispiel auch in einem positiven Zusammenhang mit Tabakkonsum. Ferner steht Einsamkeit dann auch in einem positiven Zusammenhang mit Langeweile, wen wundert's, und Internetsucht. Und auch das kann sich in einer Studie aus 2016 negativ auf akademische Leistungen auswirken. Und Studierende mit erhöhtem Einsamkeitserleben nutzen Apps und soziale Medien, um soziale Defizite zu kompensieren. Aber inwieweit das klappt, ist natürlich auch fraglich.
Aber ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil das hat Social Media und das Internet an sich schon auch zu einem erstmals positiven Effekt werden lassen, nämlich die Möglichkeit, dass wir uns mit Menschen austauschen können, auch wenn wir jetzt woanders sind. Also wenn ich an meine Jugend am Land denke und ich hatte sehr wenig Gleichgesinnte, ich war dann auch eine Zeit lang mobilitätsmäßig ein bisschen eingeschränkt, weil ich einen komplizierten Bruch hatte. Ich habe jedenfalls sehr viel Zeit in Chatrooms in meiner Jugend verbracht und das sind tatsächlich 2-3 Leute davon sind bis heute enge Freundinnen geblieben. Man hat sich dann irgendwann getroffen und dieser Austausch auch und diese Verbundenheit, die ja eigentlich soziale Medien suggerieren sollen und nicht nur die Faktoren, die daran schlecht sind, das kann, glaube ich, vielen Menschen helfen, dass es jetzt auch ein Fenster aus der Wohnung nach außen gibt, wo man sich mit Menschen vernetzen kann.
Ich denke tatsächlich auch, dass das durchaus ein Faktor sein kann, welches das Einsamkeitserleben schon etwas kompensieren kann und erlebe das auch selber. Und ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich auch sehr viel mich im Internet, als ich auch jünger war, mit Menschen ausgetauscht habe, die halt auch Hobbys hatten, die jetzt meine Freunde in der Schule oder so nicht hatten oder Interessen und andere Sachen. Ja, aber am schönsten ist es, glaube ich, wenn daraus halt wirklich richtige Verbindungen entstehen und richtige Connections entstehen. Und ich glaube, das ist jetzt auch der passende Übergang zu unserem nächsten Bild, welches uns von der staatlichen Kunsthalle zur Verfügung gestellt wurde. Und zwar das italienische Volksfest von Ernst Schweinfurt aus dem Jahre 1861.
Gemeinsam feiern, gemeinsam abhängen. Ich finde, es könnte eigentlich so eine Szene auch aus dem Mauerpark sein. Also das so Flohmarkt sonntags, die Menschen sitzen in der Wiese, tanzen, irgendwo ist so eine Decke aufgehängt als Schattenschutz, da würde ich mich drunter befinden. Es wird getrunken, es wird gegessen. Die Feste feiern, wie sie kommen, das ist unfassbar wichtig.
Oh, das ist es wohl. Schließlich ist der Mensch ein soziales Wesen. Dass sich die Lebenslust vor allem im Gemeinsamen zeigt, zeigt dieses Bild besonders deutlich. Ernst Schweinfurt unternahm wie viele KünstlerInnen im 19. Jahrhundert zahlreiche Studienreisen nach Italien und ließ sich schließlich in Rom nieder. Vor allem die Bräuche der Menschen, ihre volkstümlichen Trachten und das ländliche Leben lösten eine große Faszination bei dem Künstler aus. Die Faszination ging vor allem auf die Vorstellung eines scheinbar unbeschwerten Lebens unter südlicher Sonne zurück. Die Inspiration für dieses Bild, auf dem die Menschen aller Altersgruppen ausgelassen feiern, tanzen und das Beisammensein genießen, dürfte sich Ernst Schweinfurth auf einem Ausflug ins nahe von Rom gelegene Lugezza geholt haben. Welchen Anlass die Leute dort wohl zum Feiern hatten?
Ich bin ja eine Person, die meinen Geburtstag urzelebriert, aber eigentlich zelebriere ich alles, was mir so in den Kram passt, weil ich finde, dieses Zusammenkommen, man weiß mittlerweile auch, dass wenn man mit Menschen, mit denen man sich gut versteht, gemeinsam zum Beispiel tanzt, dass da total viel an Hormonen, da kennst du dich vielleicht besser aus, aber an Hormonen ausgeschüttet wird, die unser Nervensystem beruhigen, die eben auch diese Verbindung fördern, die unseren Blutdruck senken lassen, den Blutzuckerspiegel senken lassen. Ich habe das alles letztens in so einem Artikel gelesen, dass auch das gemeinsam Ausgehen und gemeinsam Feiern ein wahnsinnig wichtiger und stärkender Faktor ist. Natürlich spielt Musik auch eine Rolle, aber in diesen gesellschaftlichen Zusammenkünften, vor allem wenn man sich in einer Sphäre bewegt, wo man sich eben verstanden und gesehen fühlt, wo man so sein kann, wie man ist, wo man nicht schief angeschaut wird, wenn man das eine oder das andere trägt oder expressionistischer ist, dann kann das was total Beflügelndes sein. Und dieses italienische Volksfest von Ernst Schweinfurth, das zeigt das wirklich in einer Bandbreite.
Ich finde es eigentlich auch faszinierend, dass manche Sachen sich wirklich auch nie ändern. So Feste wurden wahrscheinlich schon gefeiert, solange es Menschen gibt.
Und das wissen wir vor allem aus der Kunst, oder wie viele Abbildungen es da gibt.
Genau. Und das wissen wir auch aus verschiedensten Zählungen, Traditionen. Gibt es nicht auch diverse Wandmalereien, die sogar auch so gedeutet werden könnten? Und was ich ganz gerne mag, ist der englische Begriff Bonding. Dass man nämlich so die Verbindung zwischen Menschen, dass man die durch, nehmen wir an, dass man einfach essen ist oder dass man gemeinsam Feste feiert oder dass man einfach eine gute Zeit hat, dass man so die bestehende Verbindung, die es Menschen gibt, einfach nur noch stärkt. Und das ist einfach Teil des Menschseins und Menschen sind eigentlich so entwickelt und das gab es schon immer. Und ich denke, das ist auch unverzichtbar fürs Menschsein. Oder wie siehst du das?
Voll, man potenziert ja auch diese Lebenslust. Also man kennt das ja auch bei Konzerten, oder? Das ist so ein intensives Gefühl, wenn man gemeinsam etwas singt oder etwas tut oder über etwas lacht. Das steigert das Lustempfinden und das Intensitätsempfinden.
Absolut. Und ich glaube, wir fühlen uns einfach in dem Moment auch viel lebendiger und spüren auch das Leben einfach mehr.
Ich habe jetzt richtig Lust, auf ein Fest zu gehen. Aber bevor ich das tue, fassen Can und ich für euch noch zusammen, was wir heute besprochen haben. Es gibt einen Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Einsamkeit macht krank. Alleinsein kann uns dabei helfen, uns persönlich weiterzuentwickeln, Zeit zum Reflektieren zu haben und unsere Energien aufzuladen.
Wie können wir lernen, besser allein zu sein? Ein wichtiger Schritt im Alleinsein und das Alleinsein für sich annehmen zu können, ist, dem Alleinsein auch eine gewisse Akzeptanz entgegenzubringen. Und die Momente, in denen wir alleine sind, in denen wir für uns sind, dazu zu nutzen, neue Ideen zu generieren.
Auch im kleinen Rahmen sich vielleicht mal ausprobieren. Man muss ja nicht gleich 2 Wochen allein unterwegs auf Backpacking gehen. Vielleicht geht ihr mal in ein Kaffeehaus für eine Stunde.
Genau, und einfach sich selbst zu erleben und die Welt zu erleben, so wie sie einfach ist. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Ressource, die, wenn man sie für sich entdeckt, auch sehr viel daraus für sich mitnehmen kann.
Wir haben heute gehört, dass es kritische Lebensphasen gibt, wo wir mehr gefährdet sind zu vereinsamen. Und da ist es wichtig, dass wir proaktiv Ausschau nach Anschluss halten und dieser Anschluss schon auch zu emotionaler Abhängigkeit führen kann, Keine Sorge, wir alle tragen zu einem gewissen Grad eine emotionale Abhängigkeit in uns. Wir sind soziale Wesen, das haben wir heute auch nickend festgestellt. Aber das Wichtige ist, dass wir an einem Punkt bemerken, ab wann wir in einer schädlichen Abhängigkeit sind und die Angst vorm Einsamsein zu groß ist.
Wie können wir uns weniger einsam fühlen bzw. mit Einsamkeit umgehen? Zunächst müssen wir verstehen, dass unser Einsamkeitserleben oft davon abhängig ist, welchen Anspruch wir an unser eigenes soziales Umfeld haben. Und wir müssen auch uns vor Augen halten, dass dieser Anspruch sowohl qualitativ, also die Qualität der Beziehungen, als auch die Quantität der Beziehungen betreffen kann. Und ferner dürfen wir auch nicht vergessen, dass diverse Aspekte andere Aspekte nicht immer kompensieren können und sollten unsere sozialen Beziehungen herausgehend daraus auch einfach aktiv gestalten. Und unsere sozialen Beziehungen, die wir haben, mit Akzeptanz begegnen, wenn sie uns denn gut tun.
Ja, und wenn euch diese Reise durch die Einsamkeit und das Alleinsein gut getan hat, wenn ihr durch unser Gespräch und unsere Stimmen in Gesellschaft gekommen seid, dann freuen wir uns, wenn ihr es weiter sagt, wenn ihr eure Erkenntnis darüber, wie man vielleicht auch in Zukunft Freundinnenschaften und Beziehungen pflegen kann, mit anderen teilt. Und wenn wir die beste Sternebewertung bekommen,
die allerbeste,
schaltet das nächste Mal wieder ein auf der Kunstcouch.
Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit dem Psychologen Gian Isiapar und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.